What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo, willkommen zum Movie Break, zu einem ganz besonderen Podcast. Warum dieser Podcast besonders ist, zumindest aus meiner Perspektive, das werden wir gleich herausfinden. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist die Lida. Hallo Lida.
Ja, buongiorno, bonsoir, grüzi, lieber Stu.
Lida, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass du in Berlin daheim, aber auf Filmfestivals zu Hause bist.
Das so fühle ich mich langsam und es fühlt sich eigentlich ganz gut an.
Ja.
Die Frage ist, kann ich das so beibehalten?
Also ich wünsche es dir, weil wir kennen uns ja, oder wir arbeiten bei Movie Break ja jetzt schon einige Jahre zusammen und ich bin es ja gewohnt, dass so im Februar, dass du immer für uns auf die Berlinale gehst und gefühlt 3 Milliarden Filme dir anguckst, die ich dann für Movie Break bei der IMDb verlinke, das bin ich, hallo. Und seit einiger Zeit, ich würde sagen so nach Corona, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, bist du ja dann auch auf, du warst in Venedig, aber weil du, und ich möchte das nicht als Kritik verstanden wissen, du bist ein kleiner Nimmersatz, denn du bist hier jetzt schon wieder auf einem Filmfestival unterwegs. Wo bist du denn jetzt unterwegs?
Ich bin in Locarno, was für mich auch ganz spannend ist, weil ich auf diesem Filmfestival, was ja eines der Top 5 ist, darüber haben Stu und ich gerade schon so ein bisschen gequatscht, die Top 5 der Filmfestivals sind ja Cannes, Venedig, Sundance, die Berlinale und Locarno, wobei Locarno und Berlinale, die rangeln immer so ein bisschen. Wer darf auf Platz 4 und wer ist auf Platz 5? Das gibt da unterschiedliche Kriterien, kann man so oder so sehen. Gibt keine offizielle Liste, das sind dann eben einfach auch subjektive Wahrnehmungen. Aber jetzt bin ich hier zum ersten Mal in Locarno. Und ein Grund eben, warum das bisher noch nicht möglich war, ist gar nicht so sehr die Akkreditierung oder so. Bei den allermeisten Filmfestivals ist die Akkreditierung tatsächlich das kleinste Problem, sondern dass es eben sehr, sehr teuer ist. Wir sind hier mitten in der Schweiz. Natürlich sind hier alle Preise, was Unterkunft und dergleichen angeht, während des Filmfestivals doppelt so hoch. Sonst den Rest des Jahres gibt's nicht sonderlich viele Gründe, nach Locarno zu kommen, auch wenn es ganz, ganz putzig hier ist und das Wetter ist schön und es gibt einen See, ne? Aber ansonsten ist hier nicht sonderlich viel. Das muss man sich erstmal leisten können und das heißt halt für mich halt auch ganz knallhart sparen, sparen, sparen oder dann auch mal sich Geld leihen, wirklich, damit man das irgendwie finanzieren kann.
Alles für die Kunst, ne? Aber, und ist es ja so, du bist ja auch, sagen wir wie es ist, du bist eingeladen worden zum Festival. Also das Festival hat dich, glaube ich, angeschrieben und hat gesagt, Frau Liederbach, kommen Sie vorbei, oder?
Oh ja, jetzt, tatsächlich, hättest du es jetzt nicht gesagt, hätte ich es vielleicht nicht erwähnt, weil das immer so protzig klingt. Und ganz ehrlich, das ist das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Es war, ja, ich bin für die Hälfte der Zeit, die das Festival geht, also für 5 Tage bin ich eingeladen worden. Wäre das nicht passiert, hätte ich es auch nicht bezahlen können. Denn so sind das halt wirklich schon mal, also schon allein, was man an der Unterkunft eben drin zahlt, das sind ja, selbst wenn man eine einfache Unterkunft hat, das zahlt man hier über 100 oder an die 150 Franken für was ganz Einfaches pro Nacht. Da könnt ihr euch halt ausrechnen, wie viel das ausmacht, wenn man auch nur 5 Nächte spart. Mhm. Das sind dann schon fast 1000 Euro. Und die Akkreditierung kostet ja nochmal 50 Franken, was dann etwas mehr als 50 Euro sind. Also da hat man dann locker mal einen Tausender gespart. Das ist dann halt für meine Verhältnisse schon der Unterschied zwischen irgendwie greifbar oder unmöglich. Insbesondere da ja die Anreise gar nicht so teuer ist. Also für meinen Hinflug habe ich, glaube ich, 35 Euro oder so bezahlt. Das ist sehr sparsam. Und dann gab es vom Flughafen auf Festivalkosten eine Bahnkarte. Also Transfer klingt so, als ob da eine Limousine gekommen wäre. Aber es ist einfach nur eine Bahnkarte, die man dann kriegt. Ja. Und deswegen ist eben auch die Frage, kann ich nächstes Jahr wieder hin? Denn wenn ich es alles selber zahlen muss, dann halt nicht, weil das für mich halt auch nicht möglich ist. Gerade, wie gesagt, direkt vor Venedig. Aber ja, also diese Hunderte an Kritiken zu schreiben, hat sich jetzt tatsächlich auch mal ausgezahlt.
Ja. Wohlverdient. Und ob du nächstes Jahr auch in Locarno bist, das werden wir nächstes Jahr herausfinden. Lass uns mal jetzt im Hier und Jetzt bleiben. Wie gesagt, das ist das erste Mal Locarno für dich. Locarno war für mich auch immer ein Begriff. Ich wusste, es gibt ein Filmfestival. Ich wusste auch immer, Das haben mir Kollegen und Kolleginnen hin und wieder erzählt, dass Locarno auch von den großen Filmfestivals, die es auf dieser Welt gibt, mit eines der entspanntesten sein soll. Nicht das günstigste, ich glaube günstig ist in der Schweiz nirgends, aber eines der entspanntesten. Jetzt bist du ja einigermaßen ein, zwei Tage schon da. Wie ist dein Ersteindruck denn so?
Das ist es wirklich. Denn das ist nämlich auch so ein Ding, was ich Sue gerade schon erzählt habe, dass es hier einfach nicht mal nötig ist, sich für Pressevorführungen Karten zu kaufen und Karten zu holen. Denn für uns Presseakkreditierte sind die Karten umsonst. Also kaufen wir jetzt ein Versprecher. Aber wir müssen sie uns bei den anderen großen Festivals auch reservieren, ohne Reservierung. Das habt ihr manchmal vielleicht schon die regelmäßigen Festival-Podcast-Hörenden von Patrick und Jakob, mit denen ich ja auch in Venedig oder kann zugange bin, gehört. Wenn wir euch da erzählen, wie schwierig das ist, zu bestimmten begehrten Filmen wie in Cannes dieses Jahr zum Beispiel Megalopolis, da überhaupt eine Karte zu kriegen für die Pressevorführung. Und das ist hier ganz entspannt. Es gibt für die Pressevorführungen nicht mal Karten für Presse. Wir können einfach hinspazieren und da kommt man auch problemlos rein. Man muss nicht irgendwie ewig Schlange stehen oder eine halbe Stunde oder eine Stunde früher sich irgendwie einreihen in der Hoffnung, da noch reinzukommen, wie man es zum Beispiel auch in Cannes oft machen muss. Wenn man kein Ticket hat, stellt man sich in diese Last-Minute-Reihe und hofft, dass irgendjemand nicht kommt. Das ist hier überhaupt gar nicht nötig. Also sehr, sehr relaxed. Die Publikumsvorführungen, für die müssen wir uns als Presse allerdings auch Karten reservieren. Das heißt, da muss man denn schon bei den etwas größeren Filmen gucken, dass man da eine sich rechtzeitig nimmt. Das ist jetzt kein Kampf, aber wer da denn zu sehr träumt oder trödelt, kriegt dann vielleicht doch keine.
Ja, also ich finde, dass das Locarno Festival etwas entspannter ist, merkt man. Ich hatte ja auch schon mal die große Freude mit dir zu podcasten, glaube ich, als du mitten in der Berlinale warst und da bestandst du ja irgendwie nur aus Koffein und Stress. Du klingst auf jeden Fall sehr entspannt für Festivalverhältnisse. Also kann ich jetzt zumindest als Außenwahrnehmender so sagen.
Ja, das ist auch so ein Problem. Also das, man denkt jetzt vielleicht, ja gut, Schweiz nah an Italien, da wird es ja guten Kaffee geben. Nein, es gibt im ganzen Ort einen Coffeeshop, einen mit was? Trinkbarem Kaffee.
Lida, was hältst du davon? Ansonsten. Wir beide machen uns selbstständig und gründen in Locarno unsere eigene Kaffeekette. Da scheint Geld drin zu stecken.
Ganz ehrlich, ich denke echt, das ist eine Geschäftsidee, denn es gibt hier wirklich sonst nichts. Es gibt nicht mal irgendeinen Ketten-Coffeeshop. Und wenn man allein nur die Festivaleinnahmen einrechnet, könnte man eigentlich davon locker den Rest des Jahres finanzieren.
Wie ist es denn in Locarno, wenn es um das Thema Stars geht? Also ich weiß, die Berlinale zelebriert jeden Prominenten, den sie bekommen, wirklich aufs Äußerste. In Venedig und Cannes ist es gang und gäbe, dass der rote Teppich gepflegt wird mit großen Namen, die da drüber stolzieren. Locarno, ich habe mal so grob wieder so drüber geguckt, da sind natürlich Namen dabei, die jetzt Cineasten und filmaffine Persönlichkeiten vielleicht kennen könnten, aber seien wir ehrlich, du wirst da jetzt keinen Steven Spielberg finden und auch keinen Independent-Papst, nenne ich es mal, wie jetzt ein Jim Jarmusch oder ein Pedro Almodóvar. War. Ist es denn vielleicht wirklich eines dieser Filmfestival, das sich dann doch letztlich mehr für den Film interessiert und weniger für die Persönlichkeiten dahinter?
Ich würde auf jeden Fall sagen, ja, denn mein Eindruck, und ich bin ja, wie viele von euch wahrscheinlich schon mitgekriegt haben, eher eine der harten Kritikerinnen, also niemand, der jetzt leichten Film beklatscht oder ohne weiteres mit Begeisterung aufnimmt. Und selbst ich merke hier eindeutig, der Durchschnitt an der Filmqualität ist einfach höher. Selbst Filme, die jetzt nicht komplett überzeugen, scheitern interessanter, haben bessere Grundideen und zeigen einfach mehr handwerkliche Qualität, als ich das gerade so von der Berlinale zum Beispiel gewohnt bin. Und auch in Venedig, da sieht man dann zwar Hochglanzfilme, die aber oft furchtbar flach und schlecht gespielt oder auch konservativ und konventionell gemacht sind. Hier ist viel mehr Innovation, auch eine spannende Innovation, die auf handwerkliches Können und echte Ideen trifft. Und man hat auch den Eindruck, dass hier wirklich mehr Filmschaffende sind, die auch nicht einfach nur einen Film nach dem anderen raushauen oder irgendwas zusammenschustern, sondern wirklich ihr Handwerk lieben. Und das merkt man. Und so ein paar, ich sag jetzt mal, ein bisschen bekanntere Namen sind auch dabei. Zum Beispiel Hong Sang-soo, der hier seinen neuen Film vorstellt. Su Yoshion heißt der, wenn ich es einigermaßen korrekt ausgesprochen habe. Wir haben Wang Bing, der auch dieses Jahr in Cannes war, mit dem zweiten Teil seiner Youth-Trilogie, wo es eben um das Leben, den Lebensalltag der chinesischen Jugend geht. Wir haben hier auch die deutsche Regisseurin Kurtwin Ayub. Sie ist mehr so ein aufsteigender kleiner Stern, aber in der Berliner Filmszene eben gerade sehr bekannt. Auch Christoph Hochhäusler, der Regisseur, mit dem ich gestern ein sehr schönes Interview, das ihr dann auf Movie Break findet, führen konnte. Also es gibt hier schon ein paar, die man kennt, aber Stuart vollkommen recht, die Superstars sucht man eher woanders.
Aber das spiegelt sich ja dann vielleicht auch ein bisschen wieder an dieser Entspanntheit, die dieses Festival anscheinend so auch so beliebt macht. Also wie gesagt, Kollegen haben ja wirklich gesagt, Locarno war immer so ihr Lieblingsfestival, weil es halt eben so entspannt war. Weil du halt eben da hingegangen bist, auch für die Filme und nicht, weil du irgendwie gehofft hast, dass du, was ich, Matthew McConaughey hier irgendwie mal kurz auf dem roten Teppich siehst. Und das ist ja auch, dann auch schon viel wert. Und Locarno ist ja auch eines der dienstältesten Filmfestivals Europas, oder?
Ja, das ist es. Ich glaube, es ist das zweitälteste nach Venedig, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Locarno Film Festival. Ich glaube, es war etwa 19, also in der Nachkriegszeit, also entweder war es 45 oder 46 wirklich, dass es gestartet ist. Also ganz, ganz kurz nach Kriegsende. Und das ist jetzt die 77. Ausgabe. Ich glaube, das, was Locarno auszeichnet, war immer, dass es bisher durchgelaufen ist, während alle anderen Filmfestivals mal Aussätze hatten. Aber da die Schweiz neutral ist, hatte die diesen kleinen Vorteil.
Wie sieht denn jetzt so dein Filmfestival Locarno-Alltag aus? Also ich stelle mir das ja ungefähr so vor. Die liebe Lida wacht morgens auf und denkt sie vermutlich erstmal sowas, was ich mir jeden Morgen denke, verdammt, ich bin alt, lass mich schlafen. Dann zimmerst du dir vermutlich irgendein bisschen Koffein, dass du dir irgendwo ergattert hast zwischen die Kimme und dann, ja, geht's auch schon los. Oder ist es ein anderer Ablauf beim Filmfestival?
Nee, das ist wirklich genau so. Gerade heute, als ich eben gestern Abend erst so um 3:30, 4 etwa das Schlaf gefunden habe, weil ich eben noch schreiben musste, Mails beantworten musste, Last-Minute-Interview klar machen und all so ein Kram. Dann um ja eine halbe Stunde nach 7 wieder der Wecker klingelte. Da dachte ich echt so, ich bin 90 und kurz vorm Sterben und bin dann halt runtergekrochen an meinem einen Coffeeshop, der Gott sei Dank auf dem Weg zum Festivalgelände ist. Und das ist hier so das Schöne. Ich muss zwar einen Bus nehmen, aber das ist einigermaßen verträglich. Wir sind hier in der Schweiz, die Busse sind pünktlich.
Seltsam.
Und ja, also da ist jetzt nicht so ein Wabank-Spiel wie in Berlin, wo man nie weiß, Bahn, Bus, was fährt, wann kommt es, wo fährt es hin. Ja, nee, das gibt's hier nicht. Alles pünktlich wie auf die Minute scharf gestochen und dann Kaffee und ab in die Frühpresse, die hier um 9 startet. Auch das ist noch verträglich um 9, manche starten auch um 11. In den anderen Festivals ist es meistens 8 oder 8:30, wenn die ersten Filme anlaufen. Und das ist hart. Jede halbe Stunde früher aufstehen ist hart.
Also da kommt wirklich der Bus pünktlich?
Ja, das ist, ich dachte echt, ist das eine Fata Morgana oder ist das nur eine Betriebsfahrt oder so, aber tatsächlich sind hier die Busse pünktlich und zuverlässig, also seltsames Land.
Also pass auf, ich wollte jetzt eigentlich so fragen, so, was hast du bis jetzt so geguckt, wie war es so, was steht auch auf deinem Plan, aber das interessiert mich jetzt, wie ist das so, wenn man an der Bushaltestelle steht und da steht irgendwie an der Infotafel, der Bus kommt in 2 Minuten und dann kommt er auch in 2 Minuten, wie ist das Gefühl, ich möchte das wissen.
Das ist ganz seltsam, ja, ist so ein bisschen, als ob so ein UFO landet, ja, man denkt so, ich kann meinen Augen nicht trauen, passiert das wirklich, was haben die mir in den Café gekippt, ja, und dann steigt man ein und hat wirklich das Gefühl, dass der Bus nur für dich gekommen ist. Das ist schon fast wie Taxifahren.
Okay, also ich glaube, allein dafür hat sich doch der Locarno-Ausflug dann nächstes Mal gelohnt, oder?
Genau, und was für mich auch so ein bisschen so die Schweiz definiert, ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt schon mal in der Schweiz waren und das längst kennen, aber das war für mich sehr so wie so ein Hallo, willkommen in der Schweiz. Als ich mit dem Zug eben diese italienisch-schweizerische Grenze passierte, kam denn so eine Durchsage, dass alle Leute, die doch mehr als 10.000 Euro in bar im Koffer hätten, diese bitte beim irgendwie so Zollversteuerung oder so angeben sollten.
Okay, aber da du nur 9.000 Euro dabei hattest, war es dir egal.
Ja, ne, also man, aber es ist natürlich sehr gut, dass es so eine Service-Durchsage gibt, ne. Ich meine, 10.000 Euro, das vergisst man ja mal eben. Das hat der Schweizer wahrscheinlich jeden Tag in der Hosentasche. 10.000 Euro oder 10.000 Franken. Also, das ist ja eine lächerliche Summe. Da muss man halt auch eine Bahndurchsage machen, damit die ganzen Leute mit ihren ganzen Geldkoffern da auch mal dran denken, die dann irgendwie anzugeben, ja. Also, das ist natürlich auch klar, dass man das Bargeld immer dabei hat. Super.
Kommen wir mal von faszinierenden Themen wie pünktlichen Zügen und Bussen zu dem Thema, warum wir eigentlich hier sind oder warum du nach Locarno gefahren bist oder eingeladen worden bist, nämlich Filme. Du bist noch anwesend in Locarno bis nächste Woche Samstag. Also das ist ja schwachsinnig, weil wir nehmen das hier, kurze Information, am 9.8. auf. Das heißt, du bist jetzt knapp noch eine Woche da. Wie viele Filme hast du bislang gesehen?
Da die hier in Locarno auch mit Streams sehr großzügig sind und ich wirklich vorarbeiten musste, da eben, wie gesagt, nach Locarno direkt Venedig ansteht und ich dann hier nicht irgendwie noch lange nacharbeiten kann, wie ich das manchmal noch so ein bisschen bei anderen Festivals mache, hatte ich schon so ein paar, also etwa so 2 Dutzend Filme vorab besprochen und habe jetzt inzwischen insgesamt so, schätze ich, fast an die 40 geguckt.
Wir werden ja, oder du wirst noch vermutlich mit, vielleicht mit einem anderen Kollegen noch einen anderen Podcast nachschieben, wo du dann vielleicht auch ein bisschen in Dialog gehen kannst zu gewissen Filmen, weil ich habe keinen dieser Filme gesehen. Aber was mich interessieren würde, was ist bis jetzt der Stand, dein Film, wo du sagst, das ist das Highlight bislang für dich?
Da gab es einen ganz großartigen, nämlich Lesson Learned, den ich erst gestern gesehen habe, von dem ich nicht so viel erwartet hatte. Es ist ein ungarischer Film von einem Regisseur, der hier sein Debüt abgeliefert hat. Ganz ehrlich, habe ich noch nie von dem gehört. Morgen werde ich ihn aber im Interview haben. Auch dieses Interview war da eben das, dass ich gestern Abend noch ganz, ganz spät klar gemacht habe, weil ich gedacht habe, wenn ich irgendwie mit dem darüber sprechen kann, dann ist das spannend. Balint Csimla heißt er und dieser Film Lesson Learned, der ungarische Originaltitel, bedeutet übrigens so viel wie schwarzer Punkt. An der Stelle schöne Grüße und vielen Dank an die deutsch-ungarische Kollegin, die mir das übersetzt hat und mich da versichert hat, dass es auch sowas wie Störfaktor heißen kann. Also es bedeutet es nicht, aber es hat diese symbolische Bedeutung von einem Störfaktor im Sprachgebrauch im Ungarischen. Und das ist wirklich ein ganz spannendes, düsteres, komödiantisches Drama. Und das Faszinierende an diesem Film ist eben zum einen, dass er so einen ganz leichten dokumentarischen Stil hat. Der spielt an einer ungarischen Grundschule und man denkt so, ach, das ist jetzt so eine locker, flockig, entspannte Story, bei denen so mit herzerwärmendem Humor gezeigt wird, wie die Kinder hier so zur Schule gehen und man erinnert sich schön an seine eigene Kindheit und Schulzeit und dann wird das aber eine ganz scharfe Systemkritik, weil wir hier sehen, wie diese kleinen Kinder eben in Konformismus, in Anpassung und Gehorsam gezwungen werden und ihnen das eigenständige Denken wirklich abgewöhnt werden soll. Und parallel dazu hat man eben die Geschichte einer jungen Lehrerin, die eigentlich nur Vertretung ist, aber so ein bisschen fortschrittlicher drauf und den Kids einfach Gedichte nahe bringen würde, die Kids auch mal auf dem Boden im Kreis sitzen lässt, anstatt immer nur an den Tischen, die sich mit denen unterhält, in den Dialog geht. Wenn die Kinder sagen, oh, das finden wir langweilig oder das finden wir blöd, dann sagt sie nicht, ja, wird trotzdem gelernt, sondern fragt zum Beispiel, warum findest du das denn langweilig oder was würde dir gefallen, was möchtest du denn hören? Und dadurch gelingt es ihr wirklich, Interesse an Themen wie Literatur und Poesie zu wecken, aber das System duldet sowas nicht. Und diesen Film kann ich euch nur ans Herz legen. Er ist komisch, er ist toll gespielt, er ist traurig, er ist bitter. Er funktioniert als straightes Drama, er funktioniert als Parabel. Also das ist auch mein Kandidat für den Hauptpreis, den Goldenen Leopard.
Es gibt, genau wie bei anderen Festivals, auch mehrere Preise. Also nicht nur einen, ne? Bei Locarno.
Genau, wir haben ja mehrere Sektionen. Tatsächlich haben wir so viele Sektionen, dass ich habe jetzt nicht gezählt, aber ich könnte mir vorstellen, dass Locarno eines der sektionsreichsten Filmfestivals ist. Insgesamt laufen hier so rund 200 Filme. Damit liegt Locarno im oberen Bereich. Ganz oben ist immer die Berlinale mit etwa so 300 Filmen oder in der Vergangenheit waren es manchmal sogar 400. In sowas wie Venedig hat dann etwas mehr so als 100 und meistens sind es in Cannes so um die 100. Also Locarno fast doppelt so viele. Und die wichtigste Sektion ist natürlich der internationale Wettbewerb Concorso Internationale. Die zweitwichtigste und drittwichtigste sind Concorso Cineasti del Presente, Filmmakers of the Present, also Gegenwartsfilme. Kann man so ein bisschen mit Berlinale Panorama vergleichen. Mhm. Oder auch in Cannes gibt es ja Un Certain Regard. Genau, das ist natürlich auch immer eine ganz wichtige Sektion, die es hier auch gibt, die Critics Week oder Semaine de la Critique, eigentlich eine Parallelveranstaltung, die aber zeitgleich läuft, und Locarno hat sie auch richtig schön eingebunden. Da laufen dann auch nochmal Filme, und das ist eben dann wieder eine Parallele zu Cannes, aber da sieht man ganz deutlich, dass hier auch die Filme in der Semaine de la Critique viel, viel kleiner sind. Und wir haben eine eigene Kinderfilmsektion, wir haben eine Kurzfilmsektion, wir haben eine Sektion, in der fast nur experimentelle Filme laufen. Also es gibt jetzt auch die First Feature Competition, das heißt, da werden dann nochmal Erstlingswerke ausgezeichnet. Es schwappt geradezu über vor Sektionen, man sieht irgendwann auch kaum noch durch, aber die Filme sind durchaus spannend.
Welcher Film steht denn noch bei dir oben auf der Liste, wenn es darum geht, den willst du noch unbedingt gucken jetzt?
Ganz unbedingt sehen möchte ich noch alles, was im Wettbewerb läuft. Und das sind unter anderem hier der New Dawn Fades, eine türkische Koproduktion, auf die ich sehr gespannt bin, von einem Regisseur, von dem ich vorher auch noch nichts gehört habe. Gürkan Keltek heißt er. Dann haben wir hier im internationalen Wettbewerb noch Agora von Alaeddine Slim. Ein Drama, auf das ich mich sehr freue. Gesehen habe ich bereits Bogankloch. Das ist von Ben Rivers, ein wirklich toller Film, über den ich, wenn dann noch ein bisschen mehr, vielleicht mit Patrick, falls wir eine Podcast machen, steht noch in den Sternen, aber ich hoffe jetzt mal, dass ich hier nichts Falsches halb ankündige, sprechen könnte, denn der hat den auch gesehen. Ich habe den sehr spannenden Film Der Spatz im Kamin von Ramon Zürcher sehen dürfen und freue mich noch ganz besonders auf Fogo do Vento von Marta Mateusz. Und auch das ist ein experimentell angehauchtes Drama, Portugal-schweizerische Koproduktion, in der, ja, die Inhaltsangaben sind hier oft so, dass man sich da ganz wenig drunter vorstellen kann und oft sehr obskur. Es klingt aber nach einem symbolistischen Naturdrama und auch darauf bin ich gespannt. Also das sind so ein paar der Filme, die für mich noch ganz oben auf der Liste stehen, was ich mir auch schon ansehen durfte. Oh ja, natürlich, Wang Bings Youth, natürlich, habe ich schon gesagt, dass er einer der Stars hier ist, also darauf freue ich mich auch und auf den Hong Sang-soo. Aber ein toller Film, den ich bereits sehen durfte, war Frevaka, und das ist der erste komplett irischsprachig produzierte Horrorfilm von Aislinn Clarke, mit der ich auch noch ein schönes Interview ebenfalls morgen habe. Morgen ist irgendwie der große Interviewtag. Und das war eine wirklich stimmungsvoll, atmosphärisch dichte Schauergeschichte, die die irischen Mythologien aufs Beste ausschöpft, auch um viele Parabeln da auf die gesellschaftliche Unterdrückung und religiöse Unterdrückung anzusetzen. Aber der Film funktioniert auch absolut, wenn ihr einfach nur richtig gut gemachte Horrorkost sehen wollt. Und natürlich freue ich mich immer sehr, Genrefilme auf großen Festivals zu sehen, weil sie in den letzten Jahren jetzt ein bisschen im Kommen sind. Aber ich bin schon fast 20 Jahre bei Festivals und 18 gefühlt davon waren Horrorfilme die totale Ausnahme.
Stimmt, also Horrorfilme und Filmfestivals, also außer natürlich, es sind irgendwelche Genrefestivals, ne, am ausgenommen, aber ich kann mich daran erinnern, dass in Cannes oder Venedig da irgendwie jetzt großartig Horrorfilme Premiere gefeiert haben.
Genau, das ist eher selten, aber hier gibt es eben auch einige sehr schöne Krimi-Produktionen, was ich da zum Beispiel sehen konnte in der Kategorie Piazza Grande. Und Piazza Grande ist ein bisschen mehr was für die, ich sag jetzt mal, filmischeren Filme, auch ein bisschen für die mainstreamigeren Filme, aber Mainstream ist relativ in Locarno, das haben wir ja schon gesagt. Also hier werdet ihr keine Blockbuster sehen, sondern wenn, dann etwas mehr Hochglanzdramen. Aber da hatten wir hier zum Beispiel ein sehr cooles Episodendrama namens Sue Torn, das sich mit dem Butterfly-Effekt auseinandersetzt, also wie winzige kleine Veränderungen oder Umentscheidungen gigantische Einflüsse auf eine Story haben können. Wir haben hier Mexico 86 von Cesar Diaz. Das ist ein Drama, bei dem es eben um Terrorismus und Kampf gegen Staatsunterdrückung geht. Und natürlich auch ganz viel um die Konflikte in Guatemala, die politische Unterdrückung in Guatemala, aus dem Land, aus dem in dieser damaligen Ära viele Menschen fliehen mussten und dann nach Mexiko gekommen sind, aber dort auch noch vom Regime verfolgt wurden. Also sehr spannender Polit-Krimi-Drama-Mix. Und wir haben hier auch einige Wiederholungen. The Seed of the Sacred Fig von Mohamed Rasoulof, das war eines meiner Highlights in Cannes dieses Jahr. Der hat hier eine Wiederaufführung in der Kategorie Piazza Grande. Und wir haben auch einige restaurierte Filme, die hier laufen. Aber ich fürchte, dafür werde ich keine Zeit haben. Aber natürlich schwärmt man denn schon, wenn man eine ganz neue, schicke, groß auf der Leinwand präsentierte Variation von The Lady from Shanghai von Orson Welles sehen dürfte.
Ja, ich habe gerade auch nur ein bisschen durchs Programm mich gescrollt und auch relativ auch, also ich nenne es mal Retro-Content gefunden. Also E.T. wird gezeigt, The Fall wird gezeigt, dann A Woman is a Woman wird gezeigt, die von dir eigentlich schon angesprochen, Lady of Shanghai. Versuchst du auch diese alten Sachen mitzunehmen oder fokussierst du jetzt doch lieber mehr auf die neuen Sachen?
Also als ich angefangen hatte mit meinem Filmfestival, als damals ja noch junger Mensch, da war es immer so meine Policy oder meine Abschlussbelohnung, mir zumindest einen Film aus der Retrospektive, der mich ganz besonders angesprochen hat, auf den ich ganz besonders Lust habe anzusehen. In den letzten mehr als 10 Jahren war ich einfach immer zu groggy und zu gestresst. Und dann macht es ja auch irgendwo keinen Spaß mehr, wenn man einfach hundemüde ist und nur im Kopf hat, aber ich muss ja noch so viel Arbeit machen. Also wahrscheinlich nicht, obwohl es schon ganz schön wäre. Also gerade diese Pre-Code-Filme, die hier laufen, teilweise auch solche Filme. Ja, es gibt hier so einen alten, aus den 30ern, einen alten Schwarz-Weiß-Film, der heißt Wall Street. Völlig obskur, dass man sowas überhaupt sieht, was vielleicht sogar so unbekannt ist, dass man es nicht mal auf DVD oder Stream irgendwo findet, zumindest nicht in anschaubarer Qualität. Das ist denn schon ein Schmankerl, aber ich fürchte, das werde ich nicht schaffen.
Ich will ehrlich sein, ich habe eigentlich ansonsten auf meiner Liste noch nicht so viel mehr stehen, weil das Festival für dich ja auch erst so richtig angefangen hat. Gut, du hast ja schon 40 Filme gesehen vorab, also. Ich würde das gerne jetzt hier beschließen, außer du hast noch irgendetwas, was du gerne mitteilen möchtest. Dann los.
Das Einzige, was ich vielleicht noch sagen sollte, ist, wie war denn der Eröffnungsfilm? Das ist wahrscheinlich der größte, den ich hier so gesehen habe und auch so die Produktion, die am meisten so ein bisschen wie Eröffnungsfilm aussieht, nämlich ein Drama über Louis den 16. Er ist nicht ganz so bekannt wie seine Frau Marie Antoinette und die beiden sind eben schon entthront worden und warten im Tour de Temple, so am zum Gefängnis umfunktionierten, heruntergekommenen Palast auf ihren Prozess und wir alle wissen, dass der eher kopflos endete. Das war ein Historienschinken, der ein paar interessante Ansätze hatte, aber die leider nicht ausgearbeitet hatte. Und das tatsächlich ist das, was für mich am prägnantesten an diesem Film war, neben einem sehr originellen Szenenbild, der Umstand, dass jetzt diese Ära, die Ära von Versailles, von der Dubarry, von Marie Antoinette, die ja nur eine Generation auseinander sind, irgendwie auf Festivals so ein bisschen im Kommen ist. Also man fragt sich, was dieser vage Wehmut nach einer Monarchie, die ja völlig unterdrückend war, hier aber immer als Sympathieträger dargestellt wird, so über die Gesellschaft aussagt. Aber das
Monarchie,
sind dann andere Fragen.
Monarchie ist super, Monarchie ist super. Die hat uns immer nur gute Sachen gebracht. Also Burger King zum Beispiel, toller Monarch.
Genau, ne? Oder die Hohenzollern, also.
Oder die Curry
Schlösser Queen. Hätten wir ja nicht, also ja. Neuschwanstein, genau.
Genau, denkt ja niemand an die Touristen, genau. Okay, gut, wir haben es ja schon angekündigt, wir werden noch ein oder zwei weitere Podcasts zum Thema Locarno machen. Das hier war ja nur so ein bisschen so der Anpfiff. Wir werden mal schauen, wie diese Podcasts aussehen. Das ist alles so noch so ein bisschen in der Schwebe, aber für heute soll es das gewesen sein. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit unseren anderen Podcasts und bleibt uns geflogen. Und alle Kritiken oder die meisten Kritiken oder viele oder alle, ich weiß gerade nicht, aber Lida schreibt fleißig, das hat sie schon gesagt. Und die findet ihr alle bei uns auf der Webseite, einfach unter Kritiken oder einfach im Special-Bereich. Da sind die nochmal einzeln aufgegliedert im Bereich Locarno 2024. Das sollte es hier gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören. Ich sage tschüss. Lida, dir gebührt das letzte Wort.
Arrivederci, au revoir, tschü. Was sagt der Schweizer? Schreibt es in die Kommentare. Was sagen Schweizer, wenn sie sich verabschieden? Sagen sie tschü, sagen sie tschüzi? Ich weiß es nicht. Tschüss.